Darum spricht der Herr Zebaoth, der Mächtige Israels: Wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern und will meine Hand wider dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. Und dann Verse 28 bis 31, direkt darunter: Die Übertreter aber und Sünder werden vernichtet werden, und die den Herrn verlassen werden, umkommen. Denn ihr sollt zu Schanden werden wegen der Eichen, an denen ihr eure Lust habt, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Und der Starke wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke, und beides wird miteinander brennen und niemand löscht. Wir haben gesagt, Gottes Heiligkeit ist wie ein verzehrendes Feuer. Und Israel zieht dieses Feuer auf sich und niemand löscht. Und dann wird Jesaja noch ein bisschen deutlicher und er beschreibt ein Volk aus der Ferne, schnell, mächtig, unerbittlich. Gott wird es herbeipfeifen, wie man einen Kammerdiener herbeipfeift. Und dieses Volk wird das Urteil Gottes vollstrecken. Jesaja 5, das schauen wir uns noch an, bevor wir die Pause machen, 25 bis 30. Jesaja 5, 25 bis 30. Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk, und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge heben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgereckt. Und er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk in der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde. Und siehe, eilends und schnell kommen sie daher. Keiner unter ihnen ist müde oder schwach, keiner schlummert noch schläft. Keinem geht der Gürtel auf von seinen Hüften und keinem zerreißt ein Schuhriemen. Ihre Pfeile sind scharf und ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Rosse sind hart wie Kieselsteine und ihre Wagenräder wie ein Sturmwind. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen und sie brüllen wie junge Löwen. Sie werden daherbrausen und den Raub packen und davontragen, dass niemand retten kann. Und es wird über ihnen brausen zu der Zeit wie das Brausen des Meeres. Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Die Anklage Gottes, Jesaja 1 bis 5, präsentieren sie uns. Und immer steht dabei das Volk Gottes im Mittelpunkt, das seine Anklage hören muss. Das ändert sich, wenn wir uns nach der Pause den Kapiteln 7 bis 12 zuwenden. Dort richtet sich die Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr auf das Volk, sondern mehr auf eine Person, auf die Person des Königs Ahas und auf ein bestimmtes Jahr seiner Herrschaftszeit, das Jahr 734 vor Christus. Jesaja führt uns dann mitten hinein in die politisch und militärisch wild bewegte Zeit des syrisch-ephraimitischen Krieges. Viertes Kapitel, die Person des Königs Jesaja 7 bis 12. Für den Fall, dass jetzt ein Rechner unter Ihnen sitzt, der sagt, für Kapitel 6 und 1 bis 5 hat er eine Stunde gebraucht. Insgesamt sind es 39 Kapitel, das kann ja heiter werden. Ich kann Sie beruhigen. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen raue Wegstrecke, aber Sie werden noch viel davon haben. Also Kapitel 7 bis 12. Sie erinnern sich, im Jahr 734 vor Christus überfielen Rezin, der König von Syrien, und Pekach, König von Israel, also von dem Nordreich Israel, mit Unterstützung von edomitischen und philistäischen Truppen das Land Juda, also den südlichen Teil von Israel. Sie schlossen die Stadt Jerusalem mit ihren Streitkräften ein und wollten den regierenden König Ahas auf diese Weise zwingen, ihrem Bündnis gegen die bedrohliche Supermacht Assyrien beizutreten. Ahas hatte die Verantwortung und damals sind wichtige Entscheidungen gefallen, politische Entscheidungen und militärische Entscheidungen, aber die waren mehr äußerlich. Im Zentrum der Ereignisse damals im syrisch-ephraimitischen Krieg im Jahr 734 vor Christus, im Zentrum stand eine geistliche Entscheidung. Ahas musste nicht nur politische und militärische Entscheidungen treffen, er musste vor allem eine geistliche Grundentscheidung von großer Tragweite treffen. Und Ahas hat diese geistliche Grundentscheidung in charakteristischer Weise getroffen. Schauen wir uns das an, Jesaja 7, 1, 2. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, das ist Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben vor dem Wind. Die Lage ist gefährlich, unübersichtlich und schwer einzuschätzen. Und Ahas muss entscheiden. Von seinen Vorgaben hängt das Schicksal des Landes ab. Und in dieser dramatischen Situation gibt Gott ihm eine entscheidende, unschätzbare Hilfe. Er schickt Jesaja, den Propheten, zum König. Er schickt ihn in dem Moment zum König, als der gerade die Wasserversorgung der Stadt, das ist Jerusalems verwundbarste Stelle, kontrolliert. Die Quelle für die Wasserversorgung Jerusalems war außerhalb, knapp außerhalb der Stadt und von daher sehr verwundbar. Die Feinde konnten, wenn sie es schlau anfingen, der Stadt Jerusalem einfach den Wasserhahn abdrehen. Und dann war es natürlich mit der Herrlichkeit bald vorbei. Jesaja wird zu König Ahas geschickt, der gerade die Wasserleitung, der Wasserversorgung der Stadt Jerusalem kontrolliert. Und Jesaja warnt den König vor übereilten Schritten. Er kündigt dem König an, dass der Spuk, der ihn jetzt bedrängt, in kürzester Frist vorbei sein wird. Und er schärft Ahas ein, jetzt nicht das Vertrauen auf den lebendigen Gott wegzuwerfen. Aber der Herr sprach zu Jesaja, Vers 3 bis 9, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub. Das heißt, ein Rest kehrt um. Du und dein Sohn Shear-Jashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße beim Acker des Walkers und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sagt Jesaja. Rezin und Pekach werden ihre Pläne nicht ausführen können. Und dann bringt er ein ganz drastisches Bild. Er sagt, das sind nur zwei rauchende Holzstummel, die bald ganz verloschen sein werden. Und dann kommt noch eine Zeitangabe. In 65 Jahren, Vers 8. In 65 Jahren soll es aus sein mit Ephraim, dass sie nicht mehr ein Volk seien. So kündigt Jesaja an. Seine Prophezeiung hat sich übrigens sehr präzise erfüllt. 12 Jahre später wurde die Hauptstadt Samaria von den Assyrern erobert und viele Israeliten in die Verbannung geschickt. Und umgekehrt, das war so assyrische Praxis, kamen in mehreren Schüben Massen von assyrischen Siedlern ins Land Israel hinein. Sie können das nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17, Vers 24. Und im Jahre 669, also präzise 65 Jahre später, fand diese Umsiedlungspolitik unter König Asenappa von Assyrien ihren Abschluss. Durch diese Umsiedlungspolitik wurden die Bewohner im Norden Israels so stark mit anderen Völkern vermischt und zerstreut, dass sie aufhörten, ein Volk zu sein. Jesajas Prophezeiung wurde Wirklichkeit. Aber da war natürlich eine Schwierigkeit. Wir haben es heute Morgen schon angesprochen. Ahas wusste das nicht, was wir wissen. Er hatte nur das Wort Jesajas. In 65 Jahren wird es mit Ephraim aus sein. Und dann hatte er natürlich das Gesetz des Mose. Und im Gesetz des Mose steht, dass ein wahrer Prophet daran erkannt wird, dass das, was er ankündigt, auch eintrifft. 5. Mose 18. 20 bis 22. Und jetzt begreifen Sie das Problem, das Ahas hat. 65 Jahre. So lange kann er unmöglich warten. In 65 Jahren, da ist Ahas aller Voraussicht nach bereits tot. Aber er muss doch jetzt entscheiden. Jetzt. Und jetzt ist die Lage dramatisch. Und wieder greift Gott ein. Und schauen Sie mal wie. Das ist in der Bibel ohne Beispiel, was jetzt kommt. Jesaja 7, 10 und 11. Und der Herr redete abermals zu Ahas durch Jesaja und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei unten in der Tiefe oder oben in der Höhe. Ahas soll sich ein Zeichen von Gott fordern. Irgendein Zeichen. Ahas darf es selber aussuchen. Irgendein Zeichen, das Ahas von der Wahrheit der Worte Jesajas überzeugen soll. Nun gibt es in der Bibel, wie Sie wissen, zwei Arten von Zeichen. Es gibt Zeichen, die zu einem bestimmten Glaubensschritt, zum Vertrauen auf ein bestimmtes Wort Gottes ermutigen sollen. Das sind vorausweisende Zeichen. Also zum Beispiel Richter 6, 33 bis 40. Gideon kriegt einen Auftrag, hat Angst und er sagt: Gott, wenn das wirklich dein Auftrag ist, dann lege ich jetzt ein Wollvlies aus und es soll nass sein, wenn ich morgen früh aufstehe, und rundherum soll es trocken sein. Und so ist es. Und Gideon sagt: Ich muss nochmal nachfragen. Diesmal soll das Wollvlies trocken sein und drumherum alles nass. Und wenn das nun auch noch kommt, dann glaube ich, dass der Auftrag von dir ist. Merken Sie, und es geschieht. Und das ist ein vorausweisendes Zeichen. Es ermutigt, einen Auftrag Gottes, ein Wort Gottes ernst zu nehmen und umzusetzen, zu praktizieren. Oder denken Sie an Hiskia und die Sonnenuhr in Jesaja 38, 1 bis 8. Ich will es jetzt nicht alles vorlesen. Da geht es auch darum, dass durch ein besonderes Zeichen Hiskia ermutigt wird, die Botschaft Jesajas anzunehmen. Das ist also das eine vorausweisende Zeichen. Und dann gibt es auch andere Zeichen, das sind zurückweisende Zeichen. Vielleicht schlagen wir das mal auf. Zweite Buch Mose, da findet sich so ein Zeichen. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, 7 bis 12. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, 7 bis 12. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, 7 bis 12, da kommt ein zurückweisendes Zeichen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, sagt er zu Mose, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich? Er hat also Angst. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und jetzt kommt's, Achtung, und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, perfekt, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berg, auf dem Horeb. Das heißt, Gott sagt: Geh los, führ den Auftrag aus. Und wenn du raus bist aus Ägypten mit deinem Volk, dann wird es dazu kommen, dass ihr am Berg Horeb seid und dort werdet ihr mich anbeten. Und wenn du da bist, dann musst du dich erinnern und musst dich daran erinnern, dass ich dir das gesagt habe. Und dann wirst du merken: Mensch, es ist ja alles genau so eingetroffen, wie Gott es angekündigt hat. Und das wird dir ein Zeichen, eine Bestätigung, eine Bekräftigung dafür sein, dass der Auftrag, den du jetzt bekommen hast, wirklich von mir ist und keine Einbildung. Sie merken, das ist ein zurückweisendes Zeichen, was etwas, was Gott in der Vergangenheit gesagt hat, als Gottes Wort bekräftigt. Ahas soll sich kein zurückweisendes, sondern ein vorausweisendes Zeichen fordern, damit er dann Jesajas Prophezeiung glaubt. Dass Gott einem Menschen freistellt, sich ein Zeichen von seinem Gott zu fordern, das ist einzig in der Bibel. Das hat nur Ahas erlebt und es zeigt, wie ernst die Situation damals war, dass Gott zu diesem Mittel griff. Und es zeigt noch etwas, das ist wichtig. Es zeigt, dass Gott dem König Ahas förmlich goldene Brücken zum Glauben gebaut hat. Er hat ihm goldene Brücken gebaut. Er hat es ihm wirklich so leicht gemacht, wie es nur irgend ging. Ahas erhält von Gott ein noch nie dagewesenes Angebot, damit er glaubt. Und jetzt geschieht etwas Bestürzendes. Schauen Sie mal, wie Ahas mit diesem Angebot Gottes umgeht. Jesaja 7, Vers 12. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Ahas lehnt ab. Und noch dazu, und das ist das Schlimmste, mit einer frommen Begründung. Er verschließt sich, er verhärtet sich und ist dabei doch zu feige, es zuzugeben. Ahas reagiert auf dieses einzigart klare und große Angebot Gottes mit Ablehnung. Die Verstockung greift. Ja, erinnern Sie sich, gerade die große Klarheit Gottes bewirkt die Verstockung bei denen, die ein verhärtetes Herz schon haben. Sie bewirkt dann nicht Umkehr und Neuanfang, sondern Verstockung. Und so ist es bei Ahas. Und jetzt ist es interessant, wie es weitergeht. Ahas bekommt dennoch ein Zeichen, ein sehr ungewöhnliches sogar. Der Prophet Jesaja macht Folgendes: Er bestellt zwei verlässliche Zeugen, Uria, den Priester, und Serechja, den Sohn Jeberechjas, und er lässt eine große Tafel anfertigen. Und er schreibt darauf einen Namen: Raube bald, eile Beute. Maher Shalal Chashbaz. Auf Hebräisch. Und diese Tafel wird unter Zeugen öffentlich in der Stadt angebracht, an einer Stelle. Und dann kündigt Jesaja an, dass seine Ehefrau schwanger werden und einen Sohn bekommen wird. Und dieser Sohn wird den Namen, der auf der Tafel steht, tragen. Raube bald, eile Beute. Und ehe dieser Sohn sagen kann: Lieber Vater, liebe Mutter, also ungefähr vor Ablauf von etwa 2 Jahren, ich denke, dann haben Kinder das drauf, lieber Vater und liebe Mutter zu sagen. Vor Ablauf von 2 Jahren werden Syrien und Ephraim aufgehört haben, eine Bedrohung für Ahas zu sein. So kündigt Jesaja es an, und so kam es auch. Im Jahr 733 vor Christus riss Tiglath-Pileser, König von Assyrien, Teile von Nordisrael an sich, vor allem Galiläa, Ostjordanland, Megiddo und andere Städte, und das Land wurde zum Vasall Assyriens. Und ein Jahr später geschah dasselbe mit Syrien. Es war wirklich so, dass innerhalb von 2 Jahren diese Bedrohung vom Tisch war, endgültig. Und wie mag es Ahas gegangen sein, als Jesajas Worte sich so bald erfüllten? Was mag er gedacht haben, wenn er Jesajas Sohn auf der Straße begegnete? Jesaja hatte recht, wird er gedacht haben. Aber ich habe nicht geglaubt. Denn wir wissen heute, dass als Jesaja mit Ahas sprach, schon die Eilboten unterwegs waren, die den assyrischen König um Hilfe anflehten. Das Zeichen, was Ahas hier bekommt, ist ein zurückweisendes Zeichen. Es bekräftigt die Worte Jesajas und es erinnert Ahas immer wieder an seinen Unglauben. Positives und Negatives, Gericht und Gnade, beides steckt in diesem Zeichen drin. Jesaja 8, 1 bis 4. Schauen wir es uns an. Jesaja 8, 1 bis 4. Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift: Raube bald, eile Beute. Damit ist Nordisrael und Syrien gemeint, deren Landbesitz wird weggenommen, wird zur Beute. Und ich nahm mir 2 treue Zeugen, den Priester Uria und Secharja, den Sohn Jeberechjas. Und ich ging zu der Prophetin, zu seiner Ehefrau, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir: Nenne ihn Raube bald, eile Beute. Denn ehe der Knabe rufen kann: Lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Und dann bekommt Ahas noch ein Zeichen. Er bekommt noch ein Zeichen. Und das ist noch viel ungewöhnlicher als das andere. Und auch in diesem Zeichen sind Gericht Gottes und Gnade Gottes untrennbar ineinander verwoben. Jesaja 7, 13 bis 16. Jesaja 7, 13 bis 16. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen 2 Königen dir graut. Ahas hat sich gegen Gott verschlossen, er hat sich verhärtet. Er hat genau das getan, was alle Könige Israels vor ihm getan haben. Und darum spricht Jesaja jetzt nicht nur noch Ahas an, sondern er wendet sich an alle Könige, an die ganze Dynastie Israels. Er sagt wohlan, hört ihr vom Hause David. Damit sind alle gemeint, auch die in der Vergangenheit. Und man spürt deutlich, jetzt geht der Prophet auf Distanz. Jetzt wird es ernst. Als Jesaja Ahas aufforderte, sich ein Zeichen zu fordern, dann sagte er, fordere dir ein Zeichen von deinem Gott. Aber jetzt heißt es anders. Es heißt, ist es zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Jesaja will damit ausdrücken, der Heilige Israels hat aufgehört, Ahas Gott zu sein. Und dann wird das Zeichen beschrieben. Es liegt noch in der Zukunft, wird aber zu gegebener Zeit eintreffen. Eine Jungfrau wird schwanger sein. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und sie wird ihn Immanuel nennen. Dieser Immanuel wird in Armut aufwachsen. Butter und Honig sind im Alten Testament ein Sinnbild der Kargheit. Und ehe der Immanuel Gutes und Böses voneinander unterscheiden kann, werden verschiedene Dinge geschehen. Wir schauen sie gleich noch an. Ehe der Immanuel Gutes und Böses voneinander unterscheiden kann, werden verschiedene Dinge geschehen. Aber zunächst müssen wir klären, wer ist dieser Immanuel? Das dürfte auch Ahas wichtigste Frage gewesen sein. Und die Bibel gibt auch Antwort auf diese Frage. Schauen wir zunächst mal nach Jesaja 8, Vers 8. Da werden Feinde beschrieben, die in ein Land einbrechen. Jesaja 8, Vers 8. Und sie werden einbrechen in Juda und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen. Und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Dein Land, o Immanuel. Nun muss man wissen, in Israel wurde nur von Königen oder von Gott gesagt, dass ihnen das Land gehört. Dein Land, Immanuel. Der Immanuel, der geboren werden soll von einer Jungfrau, kann also nicht irgendein beliebiges Kind sein. Es muss ein Königskind sein. Wenigstens das. Ein Prinz. Und dann schauen Sie bitte weiter, zwei Verse weiter, Jesaja 8, Vers 10. Beschließt einen Rat, heißt es da, da werden die Völker in der Welt angesprochen und es werde nichts daraus. Beredet euch und es geschehe nicht, denn hier ist Immanuel. Da ist er also wieder. Diesmal geht es darum, dass der Immanuel alle Nationen der Welt daran hindert, ihre Pläne auszuführen. Sie merken, er ist nicht nur ein Königskind, das muss auch ein sehr, sehr mächtiger König sein. Das muss ein König aller Könige sein. Und jetzt merken Sie schon, worauf das hinausläuft. Der Immanuel, das ist der, den Jesaja dann in Kapitel 9, 1 bis 6 und Kapitel 11, 1 bis 5 so großartig beschreibt. Das kann nur, das ist der Messias. Und dann stellt sich sofort die nächste Frage. Wann wird der Immanuel, wann wird der Messias geboren? Und auch darauf gibt Jesaja Antwort. Genauer. Jesaja beantwortet die Frage, was alles erst noch geschehen muss, bevor der Immanuel, der Messias, geboren wird. Und darum fragen wir gleich weiter, ja, was muss denn dann noch geschehen? Und die Antwort lautet, Verschiedenes. Ephraim und Syrien, die jetzt Ahas noch große Sorgen machen, die werden auf jeden Fall schon mal verödet sein, bevor der Immanuel geboren wird. Jesaja 7, Vers 16. Aber das ist noch nicht alles, das ist nur der Anfang. Über die ganze Davids-Dynastie, und zu der gehört ja Ahas dazu, über die ganze Davids-Dynastie wird das Gericht Gottes ergehen. Schauen Sie mal, Kapitel 7, Vers 17 bis 25. Der Herr aber wird über dich, Ahas, über dein Volk und über deines Vaters Haus, also über die ganze Dynastie, Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich den König von Assyrien. Und dann wird das beschrieben. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen, die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird, denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Land. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss, denn im ganzen Land werden Dornen und Disteln sein. dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behacken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Und das ist immer noch nicht alles. Und das ist immer noch nicht alles. Das Volk Gottes muss auch vorher noch unter die Völker der Welt verstreut werden und wieder in seinem Land gesammelt werden, bevor der Immanuel kommt. Und Ephraim und Juda, die beiden Landesteile, sie erinnern sich, wie Bundesrepublik und DDR, die werden nicht mehr gegeneinander Krieg führen, sondern sie werden dann vereinigt sein. So steht es in Jesaja 11, Vers 10 bis 13, wo der Messias und sein Reich beschrieben werden. Jesaja 11, 10 bis 13. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis, also der Schössling, aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen. Und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen, die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind. Das alles muss erst passieren, bevor der Immanuel geboren wird. Und damit ist klar, der Immanuel wird nicht mehr zu Lebzeiten des Ahas geboren. Der Zeitpunkt seiner Geburt liegt in einer ferneren Zukunft. Erst muss das Gericht über die Davids-Dynastie und das Volk Israel hinweggehen, dann erst wird der Immanuel, der Messias, geboren werden. Und damit sind wir unmittelbar bei der nächsten Frage. Was ist die Bedeutung dieses merkwürdigen, doch höchst ungewöhnlichen Zeichens? Und jetzt wird es ganz interessant. Denn sehen Sie mal, der Immanuel-König, der Messias-König, ist das genaue Gegenstück zu Ahas und all seinen Vorgängern. Der Immanuel Messias wird ein König sein, so wie Gott ihn immer wollte und wie es die Könige Israels niemals waren. Mit dem Immanuel König wird Gott noch einmal ganz neu anfangen. Nachdem alle Könige Israels, Ahas inklusive, total versagt haben, fängt Gott mit dem Immanuel noch einmal ganz von vorne an. Und jetzt versetzen Sie sich mal in Ahas Lage. Er hört von Jesaja, dass Gott mit dem Immanuel noch einmal ganz von vorn anfangen wird. Und damit ist eins natürlich klar. Damit ist klar, dass Gott mit der Dynastie Davids, so wie sie jetzt ist, endgültig fertig ist. Er ist auch fertig mit Ahas. Es gibt für die alte Davids-Dynastie, für die alten Davids-Könige nur noch das verzehrende Feuer von Gottes Gericht. Und erst mit dem Immanuel fängt Gott wieder neu an. Und darum ist das Immanuel-Zeichen für Ahas ein schockierendes Zeichen gewesen. Das angekündigte Zeichen, ein Zeichen des Gerichts. Erst für die Generationen nach dem Gericht Gottes ist das Immanuel-Zeichen ein Zeichen der Hoffnung und der Gnade. Und so, merken Sie, enthält dieses Zeichen, was in der Zukunft kommen wird, es enthält beides. Gericht für Ahas und Gnade für die Völker nach dem Gericht. Und jetzt schauen Sie mal mit mir, wie Jesaja diesen Immanuel beschreibt. Mit ein paar Strichen entwirft er ein Bild von dem Messias, der kommen wird. Gehen Sie mal mit mir an dem Text entlang. Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 6. Jetzt müssen Sie schauen, hier sind unterschiedliche Verszählungen in den Bibeln. Bei mir ist es 8, 23 bis 9, Vers 6. Es gibt aber auch Bibeln, da wird der Vers 23 zu Kapitel 9 gezählt. Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben, steht da, über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Und dann kommen diese Worte, die Sie so gut kennen. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und jetzt kommt das wieder, die Geburt. Denn uns ist ein Kind geboren, Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, mächtiger Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wahrscheinlich ist diese Prophezeiung im Jahr 733 entstanden, ein Jahr nach dem syrisch-ephraimitischen Krieg, als Tiglath-Pileser tatsächlich den Norden Israels, Galiläa wird hier erwähnt, ja, militärisch besetzte und die Bewohner deportieren ließ. In diese dunkle Zeit hinein spricht Jesaja diese besondere Prophezeiung über den Messias, eine Prophezeiung, die weit in die Zukunft hineinreicht. Das Gericht Gottes fing in Galiläa an, sagt Jesaja, aber der Neuanfang Gottes wird auch als erstes Galiläa erreichen und er wird es wieder zu Ehren bringen. Und jetzt denken wir daran, dass Jesus in Galiläa aufwuchs und lebte und dieses Land ehrte. In Galiläa hat er zuerst die große Nachricht von Gottes Gnade angesagt. In Galiläa hat er zuerst die vielen Wunder getan. Und jetzt ist noch ein Detail interessant. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen. Kapitel 7, Vers 15. Da hat Jesaja angekündigt, dass der Immanuel mitten in der Armut seines Volks aufwachsen wird. Der größte König wird aufwachsen in der Armut seines Volks. Und jetzt denken wir daran, dass Jesus in sehr bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, wie sein Vater. Hat er seinen Lebensunterhalt als Handwerker verdient. Er hat mit Holz und Stein gearbeitet und im Schweiß seines Angesichtes sein Brot verdient. Und dieser Messias, der in Armut aufwächst und die Armut seines Volkes teilt, der, sagt Jesaja, wird die Befreiung bringen. Verse 2 bis 5. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Wenn der Messias kommt, dann wird er die Herrschaft schultern. Und das bedeutet, dass von anderen Schultern das drückende Joch weggenommen werden wird. Der Messias wird jede Jochstange wegnehmen und jede Treiberpeitsche zerbrechen. Er wird Befreiung bringen von allem, was Menschen treibt und bedrückt. Es wird sein wie am Tage Midians, Richter 6 bis 8 steht das, als Gott sein Volk durch eine Handvoll Kämpfer vom Joch der Gewaltherrschaft der Midianiter und Amalekiter befreite. Und jetzt denken wir an Jesus. Er machte Gebundene los. Er machte Belastete frei. Er heilte die Kranken. Er befreite die, die durch Dämonen getrieben wurden. Und er vergab den durch Schuld Geknechteten. Und am Ende der Zeit wird er, wenn er kommt, wirklich jeden Militärstiefel und jede Uniform hinwegtun und ein Reich des Friedens errichten. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, jeder Soldatenmantel ist da gemeint, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Für Jesaja war das alles ein Großes Bild. Jesaja wusste noch nichts vom ersten und zweiten Kommen Jesu, vom ersten und zweiten Kommen des Messias, vom ersten und zweiten Advent. Für ihn floss das alles noch in ein Bild zusammen. Wir wissen heute, dass das große Friedensreich Jesu sich erst bei seiner Wiederkunft vollendet, enden wird. Aber das macht die Prophezeiung des Jesaja nicht weniger großartig. Jesaja bekam bestimmte Details, andere Propheten bekamen andere. Jesaja hält die Geburt fest. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Von Gott gegeben ist er gemeint. Er bringt das Faktum der Geburt des Gottessohnes, des Messias. Der Prophet Micha später wird angeben, wo er geboren wird. Micha 5, Vers 1 in Bethlehem. Und der Prophet Daniel wird den genauen Zeitpunkt seines öffentlichen Auftretens angeben. Daniel 9, 24 bis 27. Jesaja bekam ein Detail. Und noch schauen Sie noch mal hin, das sind Worte unglaublicher Tragweite. Jesaja 9, 5 und 6. Es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Der Messias wird ein wunderbarer Ratgeber sein, das heißt, er wird göttliche Offenbarung bringen. Er wird mit göttlicher Autorität sprechen und er wird das tiefste Problem der Menschheit anpacken, das Problem der Sünde. Er wird die Wahrheit bringen, die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über die Menschen. Und weiter, der Messias wird ein Nachkomme Davids sein, ein Mensch. Und gleichzeitig wird er Gott sein, der mächtige Gott steht hier. Hier berührt Jesaja bereits das Geheimnis der Person Jesu. Er kam aus der Linie Davids und war doch gleichzeitig Gottes Sohn. Und dann der Vater, der Messias wird der Vater der Ewigkeit sein. Er kommt aus der Ewigkeit, heißt das, und er bestimmt souverän über die Zeit. Er legt Anfang und Ende fest. Seine Herrschaft ist eine Ewigkeitsherrschaft. Und weiter, der Messias wird auch der Friedefürst sein. Er wird zunächst den allernötigsten Frieden bringen, den Frieden zwischen Gott und Mensch. Und wenn er wiederkommt, wird er den umfassenden Frieden bringen. Seine Herrschaft wird groß sein, sagt Jesaja. Das heißt, sie wird sich über die ganze Erde erstrecken. Aber das Kennzeichen seiner Herrschaft wird nicht ein blutiger Imperialismus sein, wie ihn die Menschen machen. Es wird eine Herrschaft von Recht und Gerechtigkeit sein. Wie viel Unrecht bleibt heute ungesühnt, weil die Menschen nicht mehr schreien können, denen es geschieht, oder weil kein Richter da ist? Wenn er kommt, wird Gerechtigkeit herrschen, die in die Tiefe geht. Und ganz ähnlich formuliert es dann auch Jesaja 11. Das lasse ich jetzt aber weg. Es wird zu lang. Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel. Das wollen wir uns noch rasch anschauen. Das Gericht des Königs. Jesaja 13 bis 24. Wenn man in diese Kapitel, die Kapitel 13 bis 24 hineinschaut, stellt man sehr schnell fest, dass sie vor allem Worte enthalten, die andere Völker angehen. Nicht Israel ist so sehr im Mittelpunkt, sondern es finden sich Worte gegen das Land Babylon, Assyrien, gegen die Philister, Moab, gegen Damaskus, gegen Kusch, das ist Äthiopien, gegen Ägypten, Edom, Arabien, Tyrus und Sidon. Und es ist nicht zufällig, dass diese Gerichtsankündigungen hier im Buch Jesaja auftauchen. Der Heilige Israels ist ja nicht nur der Gott Israels, sondern er ist der König der Völker. Und so weitet Jesaja jetzt in den Kapiteln 13 bis 24 den Blick aus auf die Völker der Welt. Wir haben gesagt, das innerste Wesen Gottes ist Heiligkeit. Und wir haben weiter gesagt, die Heiligkeit Gottes ist wie ein verzehrendes Feuer. Und wir haben gesehen, wie das Volk Israel das Feuer von Gottes Heiligkeit auf sich zog. Wir haben gesehen, wie es unter der Verkündigung Jesajas ausreifte zum Gericht. Und dieses Gericht kam ja dann auch. Für den Norden im Jahre 722, für den Süden im Jahre 587. Der Tempel wurde zerstört, das Land verwüstet, die Bevölkerung verschleppt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Was für Israel galt, Das galt und gilt auch für die anderen Völker der Welt. Es gibt kein Nebeneinander, keine Toleranz zwischen Gottes Heiligkeit und menschlicher Sünde. Aber Gottes Gericht kommt nicht vor der Zeit, sondern Gott lässt das Böse ausreifen zu seiner Vollgestalt. So war es in Israel und so ist es mit den Völkern auch. Gott ist gerecht. Und das heißt, bevor die Stunde des Gerichtes schlägt, lässt Gott das Böse ausreifen. Er wartet ab, bis das Böse im Menschen sich als das offenbart und entpuppt, was es ist. Rebellion gegen Gott und sein Wollen wie der Schöpfer. Man kann oft, wenn irgendwo in der Welt ein besonders scheußliches Verbrechen passiert ist, oft den Satz von Menschen hören, warum greift Gott hier jetzt eigentlich nicht ein? Er müsste doch mal für Ordnung sorgen. Das ist eine sehr verständliche, wenn auch etwas kurzsichtige Frage. Denn Gott handelt anders. Sein Gericht kommt dann, wenn das Böse in einem Volk, in einer Nation sich vollendet hat. Denn Gott ist gerecht. So lehrt es uns der Prophet Jesaja. Eines der gewaltigsten Worte in den Kapiteln 13 bis 24 ist die Gerichtsankündigung gegen Babylonien. Ursprünglich war Babylonien nur eine kleine Provinz im großen Assyrischen Reich, aber im Jahr 625 erhob sich die Provinz Babylon gegen das Assyrische Reich und übernahm die Macht im Land. Und so waren es die Babylonier, die das Gericht Gottes an Israel vollendeten. Und nun ist eins interessant. König Ahas hat Jesaja noch angekündigt, das Gericht Gottes fängt mit dem Einmarsch der Assyrer an. Und hier in den Kapiteln 13 und 14, wo es um Babylon geht, da wird deutlich, dass die Vollendung des Gerichtes erst durch die Babylonier kommen wird. Und nun blickt Jesaja noch weiter in die Zukunft und sagt, Babylonien wird zwar das Werkzeug Gottes beim Gericht über Israel sein, aber auch das babylonische Reich trägt den Keim des Bösen in sich und der wird sich auswachsen über die Jahre und Jahrzehnte. Die Machthaber des Landes werden berauscht sein von der Fülle ihrer Macht und sie werden den uralten Fehler der Menschheit wiederholen und versuchen, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Und wenn das geschieht, dann wird Gottes Gericht kommen. Jetzt schauen Sie mit mir da mal rein. Dass Sie es einfach nur mal gesehen haben, wir können es gar nicht bis in die Tiefe ausschöpfen. Jesaja 14. Ab Vers 4. Wie ist's mit dem Treiber so gar aus? Babylon gemeint. Und das Toben hat ein Ende. Der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören und herrschte mit Wüten über die Nationen und verfolgte ohne Erbarmen. Nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. Auch freuen sich die Zypressen über dich und die Zedern auf dem Libanon und sagen, seit du da liegst, in Klammern, Babylon, und kommt niemand herauf, der uns abhaut. Das Totenreich drunten erzittert vor dir, wenn du nun kommst. Es schreckt auf vor dir die Toten, alle Gewaltigen der Welt und lässt alle Könige der Völker von ihren Thronen aufstehen, dass sie alle anheben und zu dir sagen, auch du bist schwach geworden wie wir und es geht dir wie uns. Deine Pracht ist herunter zu den Toten gefahren, samt dem Klang deiner Harfen. Gewürm wird dein Bett sein und die Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte? Jesaja wusste, Babylon wird untergehen. Erst wird es das Werkzeug des Gerichtes Gottes sein, danach wird es untergehen. Wie konnte er das alles wissen? Als Jesaja schrieb, da war Babylonien eine unbedeutende kleine Provinz, ohne nennenswerten Einfluss. Und doch sagte er den Untergang an, den Aufstieg und den Fall. Er konnte es wissen, weil Gott es ihm sagte. Babylon war eine Stadt voller Kultur, voller Reichtum, Schönheit und Macht. Aber sie missachtete und verhöhnte Gott. Und so begann das Böse zu wachsen in dieser Stadt. Alle Kultur, alle Schönheit, aller Reichtum, alle Macht trieben dieses Land immer nur tiefer hinein in seine Selbstherrlichkeit und Auflehnung gegen Gott. 100 Jahre ging das so. Und dann, als die Zeit reif war, da schlug Gottes Heiligkeit zu. Und jetzt lässt Jesaja hier in den Kapiteln 13 bis 24 Land um Land, Nation um Nation, Volk um Volk vor unseren Augen vorbeimarschieren. Und überall zeigt er uns dieselbe Tatsache. Die Auflehnung gegen Gott, die Verachtung seiner Gebote und die Überheblichkeit des Menschen ziehen das Gericht Gottes auf sich, auf jedes Volk. Jesaja sagt, es liegt ein Fluch auf der Erde. Der Fluch des Sündenfalls. Und wie unter einem Zwang wiederholen die Menschen immer wieder die Rebellion des Sündenfalls. Wieder und wieder und wieder. Und je mächtiger sie sind, umso mächtiger fällt auch ihre Rebellion aus. Schauen Sie mal, Jesaja 24, 5 bis 6. Jesaja 24, 5 bis 6. Die Erde, steht da, ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen sie darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Die Geschichte der Menschheit, so lehrt es Jesaja, ist eine Geschichte immer neuer Auflehnung gegen Gott, immer neuer Verstockung und immer neuen Gerichts. Immer dann, wenn ein Volk den einen Schritt tut und die Wahrheit Gottes verwirft, dann fallen die Schranken, die das Böse in Schach halten. Und dann wächst das Böse sich aus. Leise, leise fängt es an und wird dann immer gewaltiger und immer frecher. Und schließlich wächst es sich aus zu seiner Vollendung. Und dann ist der Tag des Gerichtes da. Wir haben es doch erlebt. Den Triumph des Bösen gesehen. Die Güterzüge voller Menschen, die in die Vernichtungslager rollten, nach Treblinka, nach Auschwitz und Birkenau. Wir haben die Trümmerwüsten, die entsetzlichen Trümmerwüsten nach den Bombennächten gesehen. Wir haben die Zahlen gelesen über die Opfer des Krieges. Zahlen, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Das ist der Fluch, den der Mensch über sich gebracht hat, als er Gott misstraute und Gott verstieß. Und die Frage ist, wie ist eigentlich unser Land mit diesem Gericht Gottes umgegangen? Was kam danach? Kam danach die Buße, die Demütigung vor Gott? Kam die Umkehr nach dem Gericht? Ich werde Ihnen sagen, was kam. Es kam der Wohlstand. Und sonst kam nichts. Und heute bahnt sich schon wieder an, dass die Menschen in diesem Land die Verblendung und die Arroganz ihrer Vorfahren wiederholen und die Wahrheit Gottes wieder verwerfen. Trotz aller Gottesgerichte wiederholt unser Land seine alten Fehler. Was wird daraus werden? Am Ende, so sagt Jesaja, wird die Menschheit sich zusammenschließen, so wie sie sich schon einmal zusammengeschlossen hat, als der Turm zu Babel gebaut wurde. Es wird am Ende, sagt Jesaja, eine umfassende Rebellion der Menschheit geben gegen den lebendigen Gott. Das wird dann die Zeit des Antichristen und der großen Trübsal sein. Und dann wird Gottes Gericht die ganze Erde treffen und sie zerbrechen. Auch das steht in Jesaja 24. Schauen Sie mal Vers 16. Aber ich muss sagen, wie bin ich so elend, wie bin ich so elend, weh mir, denn es rauben die Räuber, ja immerfort rauben die Räuber. Über euch Bewohner der Erde, da sind also alle angesprochen, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube, und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. Denn die Fenster der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben, und es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Es gibt kein Nebeneinander, es gibt keine Toleranz zwischen Gottes Heiligkeit und menschlicher Sünde. Das galt für Israel, das gilt für die Nationen, das gilt für die Menschheit insgesamt. Eine düstere Wahrheit ist das, aber eine wahre Wahrheit. Bleibt noch Hoffnung? Bleibt noch Zukunft? Ganz schnell werfen wir noch einen Blick drauf. Das letzte Kapitel. Die Zukunft des Königs. Es ist praktisch unmöglich, die vielen Aussagen Jesajas über die Zukunft Gottes in geraffter Form darzustellen. Die Fülle ist zu groß, die Masse der Bilder ist zu groß, man kriegt es nicht in Kürze in den Griff. Ich möchte jetzt nur versuchen, ein paar kleine Schneisen zu schlagen, damit Sie wenigstens einen Eindruck davon bekommen, in welche Richtung die Prophezeiungen gehen. Grundsätzlich hat Jesaja drei Arten von Zukunftsaussagen, kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Manche von Jesajas Prophezeiungen betreffen die unmittelbare Zukunft, andere erfüllen sich erst mittelfristig und wieder andere erst langfristig. Die Kapitel 25 bis 35 enthalten vor allem Prophezeiungen, die langfristig wirken. Nun gibt es eine Schwierigkeit. Manchmal unterscheidet Jesaja sehr klar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zukunftsaussagen, aber manchmal fließen sie auch ein bisschen ineinander. Und darum ist es wichtig, danach zu schauen, was die anderen Propheten und dann auch das Neue Testament in diesem Zusammenhang zu sagen haben. Zu den kurzfristigen Zukunftsaussagen Jesajas gehören vor allem seine Rufe zur Umkehr. Einen schauen wir uns an, das ist Jesaja 1, der steht ganz vorne, 18 bis 20. Eine kurzfristige Zukunftsaussage. So kommt denn, sagt er, im Namen Gottes und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. Wenn Israel damals zugegriffen hätte und umgekehrt wäre, dann hätte Gott auch zu seinem Wort gestanden und dann wäre das Schicksal des Volkes Gottes ein anderes gewesen. Aber Jesaja wusste, es würde nicht zur Umkehr kommen, sondern sein Volk würde den Weg weitergehen, in die Verstockung hinein. Und darum wendet er dann seinen Blick in die Zukunft, in die mittelfristigen Zukunftsaussagen, die haben wir schon alle angeguckt, das sind die Messias-Weissagungen, Jesaja 9 und Jesaja 11. Und wir müssen bei den Messias-Weissagungen, es klang vorhin schon an, immer wieder unterscheiden zwischen denen, die sich im irdischen Leben Jesu erfüllten und zwischen denen, die sich erst erfüllen, wenn er wiederkommt. Und dann sind da die langfristigen Zukunftsaussagen, wie wir sie vor allem hier in den Kapiteln 25 bis 35 vorfinden. Und das Erste, was über dieses messianische Reich, was kommen wird, zu sagen ist, ist dieses: Gott wird seinen Bund mit Israel erneuern. Er hat sein Volk nie endgültig verstoßen, er hat es nicht vergessen. Und wenn das messianische Reich kommt, sagt Jesaja, wird er seinen Bund erneuern. Israel wird gesammelt werden in seinem Land. Und dann wird die Erde ihr Aussehen verändern. Das Klima, die Natur, die Tierwelt werden andere werden. Der vergiftete, geplünderte Planet Erde wird eine Erneuerung und Reinigung erfahren, die von Gott kommt. Die Wüsten verschwinden, die Steppen und Einöden werden zu fruchtbarem Land. Die Augen der Blinden sehen wieder, die Ohren der Tauben hören wieder. Und die Menschen in den Rollstühlen werden sich wieder frei bewegen können. Jesaja 35, schauen Sie mal rein. Ein gewaltiges Bild über die Zukunft. Jesaja 35. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Scharon. Scharon ist eine ganz fruchtbare Ebene. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und jetzt schauen Sie mal, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Und wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Für die, die es interessiert, Jesaja hat noch unendlich viel mehr gesagt zu diesem Reich. Kapitel 2, Vers 1 bis 3 ist eine Menge noch gesagt, auch im Kapitel 25, 6 bis 8. Jesaja 11, ganz wichtig, Verse 6 bis 9. Überall wird dieses messianische Reich beschrieben, das kommen wird. Ein Blick nach Jesaja 11 noch. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen, heißt es in Vers 6. Und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen miteinander und Mastvieh miteinander treiben. Sie merken, das Naturgesetz von Fressen und Gefressenwerden wird dann aufgehoben sein. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Ritter. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Das messianische Reich, darauf hat Jesaja gewartet. Darauf hat er zugelebt, daran hat er festgehalten, auch wenn er selbst wenig von dem erlebte, was Gott durch ihn ankündigen ließ. Er hat gewartet und ausgeharrt unter einem Volk, das das Wort Gottes nicht hören wollte. Er hat gewartet und ausgeharrt unter einem Volk, das Gott verharmloste und seine Heiligkeit unterschätzte. Ich bin gleich fertig. Vielleicht können Sie noch so lange sich konzentrieren. Ganz rechts hier drüben. Danke. Und so schließt sich das Buch des Königs. Die Kapitel 36 bis 39 bereiten dann schon den zweiten Teil der Verkündigung Jesajas vor. Sie sind historische Berichte. Sie berichten vom Einmarsch König Sanheribs in Israel, von der Belagerung und Rettung der Stadt Jerusalem. Sie berichten aber auch von Hiskias Hochmut, mit dem er das Schicksal seines Volks besiegelte. Jesaja hat die schlimme Zeit des Gerichtes selber nicht mehr miterlebt. Die Zerstörung des Tempels, die Verschleppung nach Babylonien. Aber er hat es vorausgesehen. Und er hat in all dem das tiefe Zutrauen zu dem Gott Israels nie verloren. Und er schreibt, und das soll am Ende stehen, in Kapitel 8, Verse 16 bis 18, ich will verschließen die Offenbarung, versiegeln die Gottesweisung in meinen Jüngern und will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob, und will auf ihn harren. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebaoth, der wohnt auf dem Berg Zion. Und nun haben Sie wirklich sehr lange durchgehalten, und ich danke Ihnen herzlich.